Guten Abend und herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten bei der Talkshow hier auf dem Kanal der Deutschen Tolkien Gesellschaft, eurem Kanal für Tolkien-eskes Wissen, fachlich spannend und unterhaltsam dargeboten. Das Thema heute: Was ist Kanon und brauchen wir das überhaupt? Ich freue mich enorm auf meine Gäste und gleich nach dem Intro geht's dann auch sofort los.
Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Ja, also bei uns geht es heute ja um Kanon und was das überhaupt ist. Dafür habe ich mir natürlich wieder tolle Gäste geladen, die ich jetzt einmal kurz vorstellen möchte. Als erstes hätten wir Michael Lukas, auch bekannt als Doda von Dodas Welt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du präsentierst auf deinem YouTube-Channel allerhand Herr der Ringe und Tolkien-Content, insbesondere zu den Videospielen, und bist auch mit deinen Spielen seit vielen Jahren auf den Tolkien-Tagen vertreten. Schön, dass du da bist.
Genau, dankeschön und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Als nächstes hätten wir Christian Weichmann. Guten Abend.
Abend.
Du hast schon sehr viel von Tolkien und noch mehr über Tolkien gelesen. Außerdem sitzt du schon sehr lange in der Redaktion unserer Vereinszeitung des Flammenpfaff von Westernis, warst lange im Vorstand der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und schon in einigen unseren Online-Formaten zu Gast. Auch dir ein herzliches Willkommen.
Schön und danke für die Einladung.
Auch sehr gerne. Und der letzte im Bunde heute, Marcel Obrin-Bülles. Herzlich willkommen.
Hallöchen.
Bei dir ist es jetzt echt schwer, das kurz zu fassen. Also ich werde einfach mal ein paar Dinge aufzählen. Du bist tatsächlich der Gründer der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, Verfasser des Blogs The Tolkienist, Initiator der MagicCon und freiberuflicher Übersetzer mit Spezialisierung auf Fantasy und Science Fiction. Auch dir vielen Dank, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, dann würde ich es gerne so ein bisschen zu einer Art Tradition etablieren, dass ich die etwas provokante oder prägnante Frage aus dem Titel direkt an Anfang als Ja- oder Nein-Frage stelle. Also, einmal kurz, brauchen wir Kanon überhaupt? Ja oder nein?
Nein. Achso. Ich traue es voll Mist.
Nein.
Wir brauchen dringend was, aber nicht über den Kanon.
Ja, genau so. Ja, haben wir geklärt, dann können wir aufhören. Wir brauchen ihn nicht. Nein, bevor wir jetzt wirklich tief in die Thematik einsteigen, ist es mir wichtig, dass wir einmal kurz so über die Definition von Kanon überhaupt sprechen. Weil Kanon gibt es ja in Musik, in Kunst, in Literatur und Fiktion sowie Religion mit den unterschiedlichsten Bedeutungen. Wir wollen uns also auf das beschränken, unter was es in der Fiktion verstanden wird heute. Und die kürzeste Definition, die ich da gefunden habe, die aber immer noch nicht besonders kurz ist, aber die kürzeste, die ich gefunden habe, das ist auf dem Blog gewesen, Fiktion Fetzt von Caroline Hagendorf. Sie schreibt dort, Kanon gibt in Bezug auf fiktive Werke bezeichnet Kanon die Gesamtheit der Materialien und Informationen, die offiziell als Teil eines fiktiven Universums anerkannt werden. Der Begriff dient insbesondere zur Abgrenzung von Originalen gegenüber Fanfiction. Wenn wir diese Definition jetzt als Grundlage nehmen, stellt sich mir sofort die erste Frage, die ich euch gerne weiterleiten würde als Experten, nämlich welches Problem gibt es bei dieser Definition dann bei Tolkiens Werken?
Dass es eher einen Kanon bei der Fanfiction gibt als in den Tolkiens Werken selbst. Das Problem ist wohl, dass Tolkien zwar ein paar Sachen veröffentlicht hat, aber wesentlich mehr Bücher nach seinem Tod veröffentlicht wurden. Und da ist dann nicht unbedingt klar, was davon gehört jetzt, sollte zu einem Kanon gehören, falls man einen haben wollte.
Ja, und das andere Problem sind ja dann in Anführungsstrichen Probleme. Die Filme bei den Spielen, viele der Spiele basieren dann auf den Filmen und das Buch ist ja dann nur den Filmen zugrunde liegend, also da hast du dann schon viele Abweichungen.
Ich finde auch, wenn wir natürlich, wenn es wirklich auf dieses allein literarische beschränken, umgehen wir natürlich ein relativ großes Problem, dass der Begriff Kanon ja nicht nur in der Literatur existiert, sondern eine ganze Menge Leute natürlich auch immer so ein bisschen was im Hinterkopf haben. Also man muss jetzt nicht studierter Theologe oder gelernter Religionswissenschaftlerin sein, um zu wissen, das hat schon seit relativ langer Zeit eine gewisse Bedeutung, die sehr, sehr emotional aufgeladen ist. Und die im Grunde ja damit zu tun hat, dass irgendjemand der Meinung ist, er oder sie könnte entscheiden, was das eine oder andere ist. Also Kanon ist ja im Endeffekt diese große wunderbare Gatekeeping-Diskussion. Was sagst du mir, was ich lesen oder nicht lesen soll? Was ist eigentlich Teil dieses Gesamtwerkes? Und deswegen finde ich finde den Begriff halt so ungeschickt, gerade bei Tolkien, weil wir haben ein ganz, ganz anderes Problem als andere Fandoms das haben. Wenn ich zu Star Trek gehe oder zu Marvel gehe oder zu Disney Star Wars gehe, dann haben wir natürlich eine ganz andere Ebene. Weil das ist so ein bisschen mein Problem seit vielen, vielen Jahren. Ich versuche den Leuten mal zu erklären, okay, wir sind jetzt auch ein Franchise, wir sind jetzt ein Intellectual Property. Tolkien war der letzte große Batzen, der nicht schon irgendwie milliardenschwer durch die Gegend gerannt ist. Und jetzt sind wir an dem Punkt auch angekommen. Es gibt aber einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Star Trek war eine Fernsehserie, dann haben sie nachher so ein paar Filme dran gemacht, aber es war immer eine Fernsehserie. Star Wars ist als Film gestartet. Marvel und DC sind Comics. Das heißt, wir reden von Fandoms, die groß geworden sind in Medien, die heute so viel Interesse halt an Fantasy und Science Fiction binden. Und Tolkien ist halt, nee, wir sind Bücher. Hallo! und das ist halt vom Grundkonzept her den Leuten mittlerweile schwer zu erklären, dass wir das große Fandom sind. Ich weiß, Harry Potter wird sich sofort melden und ihr habt ein bisschen recht, aber das ist natürlich ein ganz anderes Phänomen, weil es halt Anfang der 2000er angefangen hat. Es war direkt mit den Filmen angefangen und da ist das nicht mehr dieses reine Buchding, wo irgendwann in 50er, 60er, Anfang der 70er Leute das Buch hin und her gereicht und verschenkt und verteilt haben und Sachen kopiert haben, sondern wir sind das Buchfandom. Und das ist halt da immer ein bisschen schwierig, da mit diesem Kanon-Begriff zu arbeiten, wie der bei anderen völlig normal ist oder umstritten, was ja offensichtlich bei Kanon gerne gemacht wird.
Ja. Wobei also bei den anderen, die du aufgezählt hast, ja auch noch das Problem dazu kommt, dass da nicht einer dahinter steht. Das sind alles unterschiedliche Autoren, die unter Umständen auch unterschiedliche Setzungen vorgenommen haben. Tolkien hat es alleine geschafft, unterschiedliche Setzungen zu machen, aber man hat da halt nochmal zusätzlich das eher sozusagen das Problem, dass man halt einen Kanon festlegen will, muss, kann, um alle unter einen Hut zu bringen, die da sich mit beschäftigen.
Wobei ich da kurz einwerfen muss, George Lucas hat es ursprünglich auch alleine angefangen, aber
ja, aber nicht alleine weitergemacht.
Nee, das ist schon richtig. Und da ist Disney ja auch hingegangen, hat gesagt, so, des Kanon wegen streichen wir jetzt mal die ganzen Bücher, die behaupten, sie sind 7, 8, 9. Sonst kommen wir nicht weiter mit unserer Arbeit. Ja, ist schwierig. Aber ich finde, der Stefan Servos, Grüße an ihn gehen an dieser Stelle raus, der hat das mal gut zusammengefasst. Der hat gesagt, im Grunde hat Tolkien auch nur gesagt, dass der Herr der Ringe eine Erzählung der Erzählung der Erzählung ist. Und er ist derjenige gewesen, der es aufgeschrieben hat. Also so ein bisschen, nicht falsch verstehen, aber so ein bisschen wie bei den Brüder Grimm, die auch einfach nur die x-te Erzählung irgendwann dann verschriftlicht haben. Weiß ich nicht, aber so hat es der Stefan zumindest mal gesagt oder geschrieben gehabt. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil das lässt zumindest den Raum offen für die anderen Medien, ihre Version zu erzählen, ohne dass man sagen muss oder kann, das ist aber ganz falsch, im Buch steht aber was anderes. Ja, aber vielleicht ist es ja auch einfach nur eine andere Erzählung.
Ja gut, Tolkien hat ja selber eigentlich mal gesagt, also was ich geschrieben habe, was ich veröffentlicht habe, nicht was ich geschrieben habe, sondern was ich veröffentlicht habe, das gilt. Und hat dann große Anstrengungen unternommen, falls er sich dann widersprochen hat, beziehungsweise eben auch, als er dann festgestellt hat, die Geschichte im Hobbit, die ich geschrieben habe, die passt nicht mehr so gut zum Herr der Ringe, hat er sich dann überlegt, ja, das ist halt die Geschichte, die Bilbo ursprünglich mal erzählt hat, die aber eigentlich nicht so ganz stimmt, sondern die richtige Geschichte kommt jetzt erst raus. Und solche Überlegungen hat er dann halt gemacht, um Widersprüche auszubügeln. Insofern ist halt, einerseits hat er dann sozusagen diese Offenheit. Es gibt immer noch andere Möglichkeiten, es anders zu sehen, weil man sagt, ja, vielleicht ist ja doch noch die zweite Geschichte auch noch nicht ganz die Wahrheit gewesen.
Oder? Ja, genau, da würde ich tatsächlich auch langsam einsteigen, weil Christian, das kam eben auch von dir. Die Frage nämlich, was hat Tolkien selbst jetzt eigentlich veröffentlicht? Und was ist aus seiner Sicht halt die Geschichte? Und was kommt zum Beispiel von seinem Sohn Christopher Tolkien? Und da wäre jetzt nämlich einmal kurz zu klären, weil wir möglicherweise ja auch Zuschauer dabei haben, die gar nicht so tief im Game drin sind, wie wir das sind. Also einmal eine kurze Erläuterung bitte, sind denn die Werke, die J.R.R. Tolkien selbst veröffentlicht hat und was wurde postmortem von seinem Sohn Christopher Tolkien veröffentlicht und war das quasi ein Auftrag von Tolkien an Christopher Tolkien, das weiterzumachen? Weil das ist ja auch interessant, wenn wir die Definition nehmen, was offiziell gilt und Tolkien selbst gesagt hat, es gilt das, was ich veröffentlicht habe, gilt dann auch das, was Christopher Tolkien veröffentlicht hat?
Ja, also was er selber veröffentlicht hat, das war, was Mittelerde angeht, der Herr der Ringe, der Hobbit und die Abenteuer von Tom Bombadil.
Ist auch sonst nicht viel mehr.
Und noch die Erläuterungen in dem Road Goes Ever On, die sprachlichen Erläuterungen zu dem Namarie. Die sind auch noch von ihm zu Lebzeiten veröffentlicht worden.
Und ich glaube, da haben wir nämlich genau den Punkt, warum es auch so viel Diskussion um den Kanon gibt, den sogenannten. Weil laut Definition, was wir eben gehört haben, ist ja nur das Kanon, wo halt wirklich bestätigt wird, dass das Original ist. Wie stehen wir jetzt dazu? Christopher Tolkien ist ein Tolkien. Er war sehr lange mit in die Arbeit seines Vaters schon integriert. Er hat sehr viel auch mitgearbeitet zu Lebzeiten seines Vaters. Aber ist das dann oder kommt daher überhaupt die Idee des größeren Tolkien-Kanon?
Na, wir haben ja auch jetzt schon wieder so einen Sonderfall. Und das ist ja auch dieses Ding, was man vielen, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern oft ganz schwer erklären kann. Oder wenn man auf einer Convention ist, man hält einen Vortrag über dieses Thema. Wir haben mit Tolkien offensichtlich haben wir natürlich einen Schriftsteller, der den erfolgreichsten Roman des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Also irgendwie hat man das schon mal von gehört, irgendwie, ob man nur will oder nicht. Sein Sohn hat diesen Auftrag sozusagen übernommen. Er war halt sein Literary Executive im Endeffekt, also ein Executor. Das heißt, er hat die Aufgabe genommen, das literarische Erbe seines Vaters vorzutragen. Und er war dafür unglaublich geeignet, weil er selbst an der Universität Oxford natürlich studiert, Abschluss gemacht hat und auch Philologe war wie sein Vater. Natürlich auch während, wie du ja eben gesagt hast, auch schon beim Herrn der Ringe mehr oder minder direkt involviert war, weil sein Vater ihm in Teilen den Herrn der Ringe geschickt hat, während er zum Beispiel in Südafrika stationiert war und die Ausbildung zum Piloten gemacht hat für die Royal Air Force. Und was die wenigsten Leute wissen, aber trotzdem sehr wichtig ist, die Karte, die die meisten Leute im Herrn der Ringe haben, ist von Christopher Tolkien, die hat seinen Sohnemann gezeichnet, weil Papa nicht mehr ganz so fit oder zu faul oder sonst was war. Das lassen wir jetzt im Raum stehen. Christopher konnte einfach sehr gut zeichnen und er musste halt die ganzen Fehler, die sein Vater und die Veränderungen, die sein Vater in der Arbeitskarte hatte, in der Sauberkarte übertragen, hat Christopher übernommen. Der Punkt ist, wir haben eine absolut einzigartige, in der Literaturgeschichte wahrscheinlich einzigartige Kombination von einem relativ großartigen, völlig kreativen Schriftsteller, der ein gigantisches Werk an unveröffentlichtem Material hinterlassen hat und seinen Sohn, der ganz im Sinne seines Vaters das wissenschaftlich ediert hat. Das heißt, wir haben nicht den Fall, wo ich als alter Dune-Fan, Hallo Kanon, nur die Originalbücher von Frank Herbert zählen, alles andere ist Rotz, Ich habe die von Brian Herbert und die anderen Bücher auch gelesen. Die sind nett und die sind nice und das sind Auftragsarbeiten und das ist alles wunderschön und die Welt wird größer. Aber nichts vergleicht sich für mich mit dem Original. Und der Unterschied ist, der Sohn ist auch Schriftsteller und hat einfach Geschichten geschrieben. Christopher Tolkien hat die wissenschaftliche Arbeit geleistet. Weswegen wir heute in einem absoluten Sonderzustand sind. Es gibt keinen anderen Schriftsteller, der das in der Bearbeitung erfahren hat. Und in diesem Ausmaß, in dem Umfang, in der Qualität, es ist absolut einzigartig. Und das ist ziemlich cool. Und deswegen würde ich persönlich definitiv alles, was Tolkien Senior und Tolkien Junior, der jüngste Sohn, gemacht hat, definitiv, wenn ich den Begriff Kanon verwenden würde, theoretisch, dann würde ich das als das annehmen, was für mich im Thema Tolkien halt gilt. Weil das die Sachen sind, die entweder J.R.R. haben wollte und seinem Sohn das in die Hand gedrückt hat. Und
das heißt Rowandom nicht.
Das ist natürlich schon so eine Sache. Und Bailey Tolkiens Aufgabe bei dem Father Christmas und das Family Album von Priscilla und John, das sind natürlich wieder Dinge, die jetzt kleine Ausnahmen sind, mein lieber Christian, und du weißt es ganz genau. Die zähle ich natürlich auch dazu.
Aber das steht toll. Da vielleicht einmal kurz für die Zuschauer, die nicht so tief drin sind. Von welchen Werken habt ihr da gerade gesprochen?
Rowandom ist eine Kindergeschichte von Tolkien, die eben später von Hammond und Skull rausgegeben wurden und nicht von Christopher Tolkien selbst. Und Bailey hatte die Father Christmas Letters rausgegeben. Das sind eben die Briefe, die Tolkien als Weihnachtsmann an seine Kinder geschrieben hat, sozusagen. Und was hattest du noch?
Das Family Album ist von Father John, also von seinem einen Sohn und von Priscilla Tolkien. Das ist im Endeffekt eine Bildersammlung aus Familienfotos, die zum Centenary, also zum 100-jährigen Jubiläum 1992 mit erschienen ist und einen Einblick in die Familie gibt, die man zu dem Zeitpunkt auch bis heute nur sehr, sehr selten gesehen hat. Das ist aber dann auch von der Familie aus dem Familienalbum sozusagen rausgeschnitten und da reinkopiert. Also sehr persönlicher Bezug.
Okay, dann frage ich mal ganz frech, gibt es denn überhaupt Tolkienesken Kanon?
Ich glaube, die meiste Diskussion, die wir haben, liegt daran, dass Christopher diese ganze Arbeit geleistet hat mit der History of Middle-Earth und jetzt Leute sagen können, Sauron ist gar nicht der Böse, der war nämlich eigentlich eine Katze. Und Wildo ist eigentlich viel geiler und überhaupt. Und der Punkt ist halt der, was die oft die Kanon-Diskussion bei Tolkien-Fans begleitet, wie ich es manchmal erlebe, ist, dass das veröffentlichte Buch, wie zum Beispiel das Silmarillion, das Christopher ja zusammengefügt hat aus dem ihm vorhandenen Material mit der Aussage, ich muss einen zusammenhängenden Text erschaffen, ein Werk, das man rausbringen kann. Und das Silmarillion ist ein zusammenhängendes Werk und es ist fantastisch. Aber er hat selber dann in den Unfinished Tales, die ja dann 1980 erschienen sind, direkt am Anfang im Vorwort gesagt, ich glaube, es war eine dumme Idee, da so zu machen. Wir haben aber das Buch. Und daraufhin kann natürlich jetzt jeder nachvollziehen, wie Tolkiens kreativer Prozess war. Und das ist völlig glorreich. Das kriegt man so selten und eigentlich fast nie in der Form zu sehen, wie jemand Wörter ausstreicht, Umsätze, Paragraphen, Absätze anders macht und die Entwicklung, die gesamte Geschichte, zum Beispiel des Herrn der Ringe, wie er ihn geschrieben hat, die verschiedenen Phasen der Entwicklung über 4 glorreiche Bände, ist halt fantastisch. Nur, das gibt natürlich Leute, die sagen, nee, also eigentlich finde ich ja, Sauron ist völlig missverstanden, weil Figur A, B, C, F, D im Jahr 24, 29, 1936 war anders als das Ergebnis im Herrn der Ringe. Und da haben wir natürlich ein kleines praktisches Problem, weil Tolkien hat tatsächlich sehr, sehr viele Figuren über sehr viele Phasen, über sehr viele Schreibepochen und Episoden hinweg immer wieder verändert und erweitert und ausgebaut und manchmal einfach gestrichen. So. Und da muss man sich halt einigen, wo man steht vielleicht.
Ja, dazu schreibt Tolkien erklärt, hallo, willkommen zu dir erstmal, danke, dass du da bist. Gerade auch bei Tolkien ist es natürlich schwierig, da es bis auf Christopher keine wirkliche Autorität, die das vorgibt. Und darüber hat er geschrieben, dass es ja bei der Bibel, bei der Kanonisierung tatsächlich aktiv Evangelien gab, die nicht gewollt waren, beziehungsweise Textfragmente gestrichen worden sind. Das ist ja im Endeffekt das, was du auch gerade gesagt hast. Es werden ja Sachen direkt gestrichen und wollte damit dann irgendwie ein Kanon gesetzt werden oder war er einfach nur unzufrieden damit?
Ich warne ganz, ganz dringend vor dieser Diskussion, vor allem ins Religiöse, aus einem ganz praktischen Grund. Er hat tatsächlich politisch-historische Folgen gehabt. Also die Diskussion, über welcher religiöser Text welche Apokryphen und nicht oder sonst irgendwie verwendet werden, hat in unserer Geschichte, nicht nur in Europa, sondern auf der gesamten Welt, zu manchmal katastrophalen Folgen geführt. Und gewisse Auslegungen haben auch zu etwas wie einem Protestantismus geführt. Also es ist, deswegen habe ich mit dem Wort Kanon persönlich so ein unglaublich großes Problem, weil auch die Diskussion, gerade in den Online-Foren, egal wo man ist, soziale Medien oder sonst wo, nimmt manchmal quasi religiöse Züge an. Und das ist nicht gut.
Definitiv. Da bin ich voll bei dir und deswegen würde ich auch direkt die nächste Frage in den Raum werfen, nämlich was wäre denn ein passender Begriff für Kanon bei Tolkiens Werken? Ein passenderer?
Ja, eigentlich, was die Leute haben wollen, ist eine konsistente Welt. Das würde dann bedeuten, also eine konsistente Weltbeschreibung, die eigentlich dann, wenn man von Tolkien ausgeht, den Herr der Ringe und Hobbit irgendwie drin haben muss und alles andere muss dann, kann man dann aus den verschiedenen anderen Werken zusammenbasteln. Aber jetzt rät im Sinne von ein Textkanon, dass man also dafür jetzt ein anderes, also ein besseres Wort wüsste ich jetzt nicht.
Es ist halt auch marketingtechnisch einfach ein ganz, ganz schlechter Begriff mittlerweile. Wir haben 2023, wenn man mit Kanon um sich wirft, kann man schon mal mit erwarten, dass irgendwo gezückte Schwerter oder irgendwelche Goblins und Orks durch die Gegend rennen. Also das ist der ursprüngliche Gedanke, der natürlich auch so ein bisschen dahinter steht, ist, und es ist 2023, es gab mal den Gedanken des Universalgelehrten und dass man das universale Wissen tatsächlich zusammenführen kann. Daraus sind im 19. Jahrhundert Enzyklopädien entstanden. Wir haben sie heute in digitaler Form, nennt sich Wikipedia. Es gibt dafür eine Software, das ist die Wiki-Software. Und der Gedanke ist, dass man an einer Stelle alles Wissen der Menschheit zusammenführen kann. Das ist großartig und wir sollten alle dankbar sein, dass es sowas wie Wikipedia andere Sachen gibt, auch wenn die Qualität manchmal nicht ganz so optimal ist, aber sie ist eine fantastische Idee. Und eigentlich gibt es in der Literaturwissenschaft und in der Geschichtswissenschaft gibt es dafür einen Begriff, das nennt sich Werkgeschichte. Also man kann in der Werkgeschichte nachhalten, was wurde wie veröffentlicht, wie sind die Entwicklungsstufen. Und wir haben das große Glück, wir haben dieses Material ja tatsächlich veröffentlicht. Wir haben keine großen Kisten mehr, die keiner behandelt, so wie die ganzen, wie halt Brian Herbert überhaupt nicht sagt, was sein Vater an Recherchematerial, Archivmaterial, an Vorlagen für Dune, den Wüstenplaneten, benutzt hat, sondern er schreibt einfach irgendwelche Geschichten, die alle nicht so gut sind wie die von seinem Vater. Und das ist halt schade. Weil vielleicht hätte er an seinem Original einfach mal lesen sollen vom Papa, dann wären sie besser. Entschuldigung, ich möchte da jetzt nicht zu tief einsteigen in dieses Thema, aber das zeigt halt den unterschiedlichen Ansatz. Wir haben das große Glück, wir haben dieses ganze Material. Und ich glaube ja, dass so ein bisschen diese Kanon-Diskussion deswegen auch geführt wird, weil Kanon bedeutet ja immer ein Ausschluss. Also theoretisch heißt es, du hast einen gewissen Bereich, und der wird mit einer Wand umzogen und einer Mauer umzogen. Und das ist der Kanon und alles andere darf nicht rein und ist böse und ist schlecht. Das ist die negative Auslegung. Vom Konzept her, von der Idee her, ist der Kanon als Begrifflichkeit gar nicht so verkehrt. Aber er ist mittlerweile so negativ aufgeladen, gerade, also das erlebe ich online, dass er so negativ aufgeladen ist, dass ich ihn für nicht mehr nutzbar halte. Wenn ich sage, ja, der Kanon Tolkiens, dann sagen die Leute, ja, was ist denn das? Und dann sage ich, ich habe da eine Werkgeschichte auf einem PDF. Das sind die Bücher, die veröffentlicht wurden. Die hat Christopher gemacht. Und alles andere ist danach. Oder von jemand anders. Und wenn man sich darauf einigen könnte, wäre das schon irgendwie ganz schick. Aber ja, gut, wir sind jetzt ein Franchise. Deswegen ist das Thema nochmal ein ganz anderes. Weswegen ich zum Beispiel gerne dieses Beispiel nehmen wollte. Es ist ja, der Kanon ist aus den Fans auch im Großen entstanden. Natürlich. Also, was machen Fans lieber, als sich Encyclopedia, also ne, so Wikipedia für irgendwas, und wir machen dann und schreiben was zusammen. Es gibt für mich ein Beispiel für das Böse im Netz und im bösen Kapitalismus, und das ist fandom.com. Das ist eine der 50 größten Webseiten der Welt. Das ist eine gigantische Ansammlung von Fandom-Wikipedias, wo man die Leute von Memory Alpha für Star Trek hat, die Wikipedia ist da für Star Wars. Also die größten Wikipedia, so Enzyklopädien der Welt, sind unter diesem Dach zusammengekommen. Das war mal eine Non-For-Profit-Sache, die von dem Herrn, der Wikipedia damals mitentwickelt hat, auch gegründet worden ist. Und dann hat irgendwann mal jemand begriffen, nachdem der Herr der Ringe so erfolgreich war und Harry Potter so erfolgreich war und Leute bei Warner Brothers und woanders verstanden haben, dass Fantasy auf einmal Milliarden Dollar einspielt, dass man das Ding kapitalisiert. Deswegen ist jetzt ein großer Teil des Fandom-Wissens Teil einer Firma, die damit Asche, Geld und ohne Ende verdient, auf dem Rücken der Fans. Und da gibt's zum Beispiel für Star Trek Memory Alpha, Original Kanon, Originalserien, Filme, Ende Gelände. Und dann gibt's Memory Beta für alles andere. Und das finde ich eine sehr, sehr geschickte Lösung, um die Kanon-Diskussion zu umgehen.
Auf jeden Fall. Und ich habe hier gerade einen Kommentar rausgefischt von Isabel Busch. Marcel spricht da was Wichtiges an. Die Idee eines allgemeingültigen Kanons bringt gerade in den Social Media die toxische Seite von gewissen Fandoms hervor. Da würde ich jetzt tatsächlich anschließen die Frage, wenn es da tatsächlich um die toxische Seite der Fandoms geht. Geht es dann bei der Kanon-Diskussion, wir haben ja jetzt schon gesagt, Kanon ist ein schwieriger Begriff, aber geht es bei dieser Idee dahinter dann eigentlich eher um, wer hat Recht?
Naja, Recht und nicht Recht, ne? Also, theoretisch könnten wir eigentlich sagen, der einzige Kanon ist die Adapedia. Da ist ja auch alles an Wissen gebündelt.
Super Placement, super Product Placement, hervorragend.
Ja, oder? So, na, aber, also, von daher, was ist Recht und nicht Recht? Ich muss halt auch sagen, ich weiß auch nicht alles. Und wenn ich was nachgucke, dann bei Adapedia, weil ich denke, dass da das noch am fundiertesten ist, als, ja, wie Marcel eben schon sagte, auf den anderen Seiten, die es noch und nöcher zu allem Möglichen gibt. Ja, es ist schwierig, gerade auch bei Spielen. Ja, ist das ganz schwierig, weil sich manch einer dann vielleicht das Spiel zuerst spielt und dann den Film guckt und dann vielleicht hoffentlich doch noch die Bücher liest. Aber ja, also eine sexy Kankra steht definitiv nirgendwo. Eigentlich.
Shadows of Mordor, das Spiel des Jahres. Ja. Ne.
Aber da haben wir es wieder. Das Gameplay war gut, die Story halt nicht. So,
ja. Also. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Die Fragestellung, die wir heute haben, ist nicht ganz so produktiv, weil sie natürlich, ist ja eine Ja-Nein-Frage und es ist sinnvoll, mal schön provokant, wir müssen da was zu diskutieren haben. Und wenn aber die E3, die hier sitzen, gerade schon alle gesagt haben, nö, brauchen wir eigentlich nicht, dann stellt sich ja die Frage, was brauchen wir stattdessen oder brauchen wir da irgendwas in der Art? Und ich für meinen Teil sehe natürlich zum Beispiel, der Begriff des Kanons wird gerade als Rings of Power rausgekommen ist, die Serie von Amazon Prime Video. Da waren natürlich viele, die gesagt haben, das ist nicht, was Tolkien geschrieben hat, das ist nicht und das ist none. Und dann kommen halt diese Begriffe, werden dann als diese ja, im Englischen nennt sich das Thought-Terminating Cliché, also als Totschlagargument verwendet. Ne? Tolkien hat geschrieben, Christopher hat vielleicht noch geschrieben, weil falls die Leute tatsächlich gebildet und belesen genug sind zu wissen, dass es auch noch einen Sohn gibt, und das dazu packen, dann, wenn sie sich schon entblöden, im Netz zu schreiben, das ist alles scheiße und Amazon stinkt, dann wird das geben als Totschlagargument verwendet. Es wird nicht darüber diskutiert, ich bin jetzt auch kein Fan von der Serie. Ich halte sie für Mittelmaß mit guter Laune. Aber da zu argumentieren, warum etwas schlecht ist, dann muss man sich auch die Mühe machen. Dann muss man auch kurz argumentieren, warum man den Standpunkt hat. Und nicht einfach nur sagen, weil das ist ein Totschlagargument. Kanon ist an vielen Stellen mittlerweile nur noch so, das hier hat der Herr der Ringe, das ist der Tolkien, und wenn er was sagt, dann ist das so. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was zum Beispiel die Deutsche Tolkien-Gesellschaft macht, die alle Leute willkommen heißt, auf dem Stammtisch kann man vorbeikommen, ohne dass man jetzt irgendwie 27 Bücher von Tolkien und Christopher und was auch immer gelesen haben muss, weil man auf allen verschiedenen Wegen, Christian guckt wegen der Zahl 27, ich weiß, aber ich mach das einfach immer nur, damit so, Christians Gesicht so, sehen kann. Wir kennen uns schon was länger.
Bei uns kommen immer nur Leute rein, die alles gelesen haben.
Ja, das ist doch super. Muss aber nicht. Also ich meine, das ist ja keine Voraussetzung. Das Schöne ist ja, die Bücher sind da. Der Christian, ey.
Also da finde ich zum Beispiel auch die Umsetzung von Herr der Ringe Online, finde ich zum Beispiel stimmig. Vielleicht ist nicht alles so, wie es immer beschrieben wird. Gerade irgendwelche Gegner zaubern die sich natürlich aus dem Hut. Aber zumindest die ersten Jahre weiß ich, dass sie das immer haben absegnen lassen. Und da war das noch nicht so verkommerzialisiert auf der gegenüberliegenden Seite, sondern da waren die noch schön picky und das steht so da aber nicht. Das ist keine braune Fledermaus, sondern eine schwarze. Das muss eine schwarze werden. Deswegen zumindest die Anfänge von Herr der Ringe Online sind noch dahingehend irgendwo abgesegnet, aber es ist hat trotzdem immer alles dazu geführt, dass es stimmig ist. Also das finde ich halt eben, ja, haben wir ja eben auch schon gesagt, solange es eine Welt ist, der man das abkauft und die Regeln, die sie setzt, dann auch einhält, dann kann man sie eben auch so nehmen, wie sie ist. Und dann, ja, wenn mir dann ein NPC sagt, hier ist das und das passiert, ja, kann tatsächlich in der Zeit passiert sein. Hat halt sonst keiner aufgeschrieben, aber warum nicht?
Ja, das ist ja sozusagen der eine Punkt, dass man bei der Beschäftigung mit Tolkien hat man einerseits die Tolkienologie, die sich mit Tolkien und seinem Werk beschäftigt, und zum anderen die Ardalogie, die sich mit Mittelerde und der realen Geschichte von Mittelerde und der realen Weltaufbau beschäftigt. Und die letztere, die braucht braucht natürlich irgendwas Kanonartiges. Die braucht, die muss sagen, stimmt das jetzt, was im Silmarillion steht über die Abstammung von der Person? Oder ist das richtig, was Tolkien irgendwo in einem Brief geschrieben hat? Oder was später in der History of Middle-earth Christopher geschrieben hat, da im Silmarillion habe ich mich vertan. In Wirklichkeit war es so. Also, und so, solche Sachen braucht man natürlich dann umgekehrt auch wieder als Grundlage, zum Beispiel, um Spiele zu entwickeln. Wenn man sagt, ich will die Konsistenz irgendwie und nicht einfach sagt, ja gut, ich mache halt irgendwie ein paar schöne Figuren aus Tolkiens Werk rein und ansonsten ist die Geschichte mir völlig egal. Hauptsache, das Spiel ist gut. Insofern, das ist halt, während wir die Tolkienologen sagen, ja, ist ja toll, dass wir die große Auswahl haben. Da können wir uns damit beschäftigen, wie Tolkien auf die Idee kam, das so zu ändern oder warum hat das so geändert und warum hat er da die verschiedenen Ansätze gehabt und solche Sachen.
Ja, aber ist da nicht die Schwierigkeit, die Konsistenz überhaupt hinzubekommen, weil Tolkien selbst hat sich ja auch ganz oft selbst widersprochen. Also wie kann ich denn da eine klare Linie fahren?
Moment, das ist ja schon wieder relativ tendenziös formuliert. Der Punkt ist ja nicht, dass Tolkien sich widersprochen hat. Tolkien hat seine Meinung geändert.
Ja.
Es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, den ganz viele Leserinnen und Leser, aber natürlich auch die weitere Tolkien-Community nicht versteht. Klar, wenn er verpeilt, dass er Glorfindel als Namen schon mal benutzt hat und er im Herrn der Ringe auftaucht und sich dann fragen muss, verdammte Hacke, der war doch schon in Gondolin, ich muss da jetzt irgendeine Lösung finden, dann ist das ein Ding. Natürlich, da hat man als Schriftsteller halt Schwierigkeiten, wenn man die 10.000 Manuskriptseiten irgendwann nicht mehr ganz geordnet kriegt, dann kann ich das verstehen. Vor allem, wenn es handschriftlich geschrieben wird, oft mit einem Bleistift und hingerotzt. Da wird es schwierig, das Karteisystem aufrechtzuerhalten. Aber der Punkt ist, dass Tolkien tatsächlich im Laufe der Jahrzehnte, an denen er ja an seinen Geschichten gearbeitet hat, also an den Hintergründen vor allem, nicht an dem Buch Der Herr der Ringe oder Der Hobbit, sondern an den gesamten Hintergründen. Ja, auch. Klar, wegen George R. Martin. Ob der Tolkien noch einholt, wissen wir alle nicht. Der Punkt ist ja der, dass er Entwicklung durchlaufen hat. Und er hat sich irgendwann entschieden zu sagen, okay, ich glaube jetzt, das, was ich 24 geschrieben habe, da habe ich jetzt mal 20 Jahre lang drüber nachgedacht. Ich habe dazu auch andere Sachen geschrieben. Ich würde jetzt gerne meine Meinung ändern. Das ist gerne dieser relativierende Satz. Ja, Tolkien hat sich doch auch widersprochen. Und dann ist die Kanon-Diskussion schon auf einem ganz anderen Gleis. Aber ich weiß, ja. Das setzt natürlich eine gewisse Komplexität und natürlich auch ein Wissen voraus, die gerade in der Diskussion halt sehr, sehr schwierig sind. Und ein Punkt, der mir gerade in den letzten Jahren halt sehr, sehr aufgefallen ist, und das hat gar nicht so sehr mit dem Tolkien-Fandom zu tun, sondern generell mit der Entwicklung, die wir ja in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Wir haben eine digitale Revolution, wir haben Herr der Ringe und Harry Potter, die in den Filmen halt diese riesen Erfolge gemacht haben. Und Fantasy und Science Fiction ist halt jetzt Mainstream. Das sind mittlerweile Trillionen-Dollar-Geschäfte, wenn man es hochrechnet. Das ist jetzt Business, das ist ein wunderschönes Wort, das ich jetzt gestern mal im wunderbaren Video gehört habe. Corporate Passion. Also der Punkt ist nicht mehr, dass Tolkien ursprünglich mal alleine gesessen irgendwas geschrieben hat und dass er dann einen Verleger hatte, der irgendwas gemacht hat. Der wurde dann von HarperCollins gekauft. Die haben dann die Rechte hin und her geschoben. Sondern worauf ich hinaus will, ist, Marvel hat irgendwann mal einen Cut gemacht und gesagt, so, ab hier, aus, Ende, hier ist Kanon. Disney hat das mit Star Wars gemacht, hier ist Kanon. Das heißt, diese frühere Entwicklung, die gerade in den Anfängen vieler Fandoms stattgefunden hat, dass wir als Fans diskutiert haben, was ist jetzt dazu, was passt nicht, was gut, was schlecht oder sonst irgendetwas, das wird jetzt von oben herab einfach vorgegeben und entschieden, weil die Firmen das natürlich als ihre Intellectual Property ansehen, das ist ihr Besitz, und die Fans sind, außer sie sind extrem laut und nerven, halt Konsumenten. Sonst sind wir halt nichts für diese riesigen Firmen. Das interessiert ja nicht. Wir tragen zum Erfolg bei, aber wenn ihnen was nicht passt, dann ändern sie halt einen Kanon. Und wenn ich noch einmal irgendwas über die Kelvin Timeline von Star Trek höre, wird ein Khan erschossen und es ist definitiv Benedict Cumberbatch. Also ich meine, diese unglaublich schlechte Lösung, lassen wir das. Aber worauf ich hinaus will, ist, es wird halt mittlerweile, diese Kanon-Diskussion ist halt in Teilen wirklich nur noch künstlich, weil wir darauf gar keinen Einfluss mehr haben. Das entscheiden jetzt Milliardenunternehmen. Und dann stellt man sich ja auch die Frage, ist es überhaupt noch sinnvoll, darüber zu diskutieren?
Genau, da komme ich gleich drauf zurück, gerade wer das jetzt alles entscheidet und warum das vielleicht wichtig ist und für wen das überhaupt wichtig ist. Ich würde jetzt gerade noch mal aus dem Chat eine Frage aufnehmen von Gimli Gloin. Dennoch kann man doch sagen, dass innerhalb der Fangemeinde als minimaler Konsens der Hobbit, der Herr der Ringe und das Silmarillion als Kanon angesehen wird. Wie steht ihr zu dieser Aussage, beziehungsweise es ist als Frage formuliert?
Ich finde hier dieser Adapedia, wurde von Doda erwähnt. Da gibt es einen wunderschönen kleinen Überblick über die Werke. Die Bibliografie Tolkiens ist natürlich ein bisschen größer. Aber während seiner Zeit haben wir halt Herr der Ringe. Wir haben noch ein Blatt von Tüftler, Bauer Giles von Hem und den Schmied von Großholzing. Also die kleinen Geschichten, die ich persönlich sehr, sehr mag. Also ich bin ein unglaublicher Fan gerade von Blatt von Tüftler und von Bauer Giles von Hem. Das sind für mich Tolkiens Geschichten, wie sie erschienen sind. Und die Frage ist ja, ich verstehe die Frage, vielen Dank, Gimli und Sohn. Da ist auch offensichtlich jemand eher an den Büchern interessiert, weil das natürlich dieses, ist ein bisschen wie Buchfaramir als Nickname, da weiß man schon, da hat jemand ins Buch geguckt. Warum, wo ist der minimale Konsens? Ich brauche keinen Konsens, wenn ich die Werkgeschichte sehe. Ich sehe, was Tolkien Zeit seines Lebens veröffentlicht hat. Willentlich, nicht gegen seinen Willen, sondern er hat Verleger gesucht, mit ihnen gesprochen, ihnen die Dinge in die Hand gedrückt, sie wurden veröffentlicht. Und dann hat er seinem Sohn, weil er genau wusste, er würde es nicht mehr schaffen, Er hat das Silmarillion fast 20 Jahre lang angekündigt. Er hat Fans geschrieben, er arbeitet an so einer tollen Hintergrundgeschichte. Und alle wussten schon, es kommt ein Silmarillion. Und alle fragen sich, was ist denn das? Und dann hat es Christopher halt rausgebracht. Und das, was Christopher gemacht hat, bis hin zu den großen Geschichten, bis hin zu den anderen großen Werken, auch wissenschaftlicher Natur, das sind für mich die Sachen, die Tolkien sind. John Ronald Reuel und Christopher John Reuel. Das sind die beiden, die das Tolkien-Universum für mich literarisch ausmachen. Aber das ist meine Entscheidung für jemanden, für den halt die Bücher am wichtigsten sind. Für mich ist das die Nummer eins. Ich mag alles andere, aber ja, also die Kankra hat mich sehr begeistert. Vielen Dank an Schatten von Mordor und den Nachfolger. Aber ja.
Aber die haben noch was ganz anderes rausgehauen, wo ich da gesessen habe und da gedacht habe, das habt ihr jetzt nicht im Ernst gemacht. Nämlich einfach die Tatsache, um den einen Ring zu besiegen, machen wir doch auch einen.
Es gibt zwei Ringe.
Das hat einfach finde ich, genau. Und es hat einfach aufgezeigt, diese Idee ist ziemlich dumm, deswegen hat Tolkien das so nicht gemacht. Also vielleicht sind manche Fansachen auch dafür, oder nicht Fansachen, auch Spiele, Umsetzung dafür gut, dass man sagen kann, nee, so glaube ich, war das nicht gedacht. Und man kann damit wieder das Ganze wieder in einen gewissen Rahmen bringen, den du halt sonst nicht hast. Also ich weiß nicht mehr, wo hatte ich das gelesen? Ich glaube auch an irgendeinem Beispiel, so von wegen, das ist Frodo im Film und das ist Frodo im Buch. Und im Frodo im Buch ist einfach nur Frodo Beutlin. Fertig. Da ist keine, da steht nicht, der ist so und so groß, der hat diese Haarfarbe, der hat diese blauen Augen oder wie auch immer, sondern da steht einfach nur Frodo Beutlin. Da ist natürlich der Fantasie freien Lauf gesetzt.
Er hat ein Grübchen im Kinn.
Er wirkt intelligenter als die meisten anderen Hobbits, glaube ich, sagt Ewing Gandalf in der Beschreibung. An Butterblume.
Ja. Ja, aber also es ist halt nicht, es ist quasi der Fantasie überlassen, wie sieht er denn ansonsten aus?
Ja.
Und ja, man weiß dann so im Groben, wie sehen Hobbits aus, daran kann man sich orientieren. Aber das ist halt genau das, das bietet halt eine Unmenge an Platz für freie Überlegungen. Aber da ist es dann eben ganz nützlich, wenn man auch mal Gegenbeispiele sieht und sagt, nee, also für mich sieht er so definitiv nicht aus. Also ich glaube, wir können eher sagen, der Kanon bei Herr der Ringe ist eher ein Konsens, so wie es eben auch schon im Chat stand, eher ein, wir reden darüber und sagen, gut, darauf können wir uns einigen. Aber es ist nicht unbedingt ein Kanon, wie er jetzt bei den anderen gemacht wurde. Aber ja, wie Marcel schon sagte, vielleicht kommt das in den nächsten Jahren auch noch auf uns zu.
Genau, also da möchte ich jetzt auch nochmal drauf zurückgehen, auf das, was Marcel eben meinte, wer jetzt denn überhaupt den Kanon möchte. Also warum machen jetzt Leute Kanon, so wie Marcel hat das eben schön mit Disney erklärt und so weiter, weil es sich besser vermarkten lässt. Jetzt ist natürlich, ist sehr wichtig, eine gewisse Klarheit des originalen Quellmaterials für Adaptionen zu haben. Ist es dann nicht vielleicht sogar auch von Vorteil, von offizieller Seite irgendwann so eine Klarheit zu setzen?
Ist die Frage, ob man wirklich diese Klarheit möchte.
Ja, genau, das stelle ich
mir. Weil damit schränkst du ja die Fantasie auch wieder ein.
Also das ist, glaube ich, die Frage des Mediums.
Also, ne? Also wenn wir sagen, ohne Tolkien keine Fantasy und sie dann einschränken, ist auch wieder schwierig.
Das, als wir damals diesen wunderbaren provokanten Satz erfunden haben, war der auch nur dafür da, provokant zu sein. Das war eigentlich der einzige Sinn und Zweck dieses Satzes. Der Punkt ist ja zum Beispiel der, wir sind natürlich jetzt mittlerweile ganz verwöhnt. Man darf auch nicht vergessen, gerade die unter uns ein bisschen älter sind, die wissen, dass in den 80ern gab es halt 3 der 4 Kanäle im Fernsehen und dann gab es Bücher und dann konnte man ins Kino gehen und dann war das da so ein bisschen. Heute hat man natürlich eine multimediale Welt in so vielen verschiedenen Angeboten, dass das Buch als Medium so wunderschön ich es persönlich finde und es ist für mich immer noch mein Lieblingsmedium, was natürlich auch mit meinem Alter und dem Ursprung meiner Liebe für diese Bücher zu tun hat. Aber heute muss ein Buch natürlich gegen Streaming, gegen Filme, gegen Serien, gegen irgendwas, gegen die Plays, gegen irgendwas anstehen. Und das Buch ist nur noch eins von vielen. Mein Lieblingssatz fast immer, um das so ein bisschen in den Kontext zu setzen, ist, die Drogeriekette DM macht mehr Umsatz als das gesamte deutsche Verlagswesen. Und wir haben aber natürlich, auch wir sind ja in Deutschland, ne, das Kulturgut Buch hat immer noch eine unglaublich hohe Stellung. Sie hat einen unheimlich hohen Anspruch. Literatur, die hohe Literatur, hat immer noch einen sehr, sehr hohen Anspruch. Und der wird auch immer noch vertreten. Aber es ist halt immer diese Diskrepanz mit, die Videogame-Szene macht mehr Kohle zusammen als alle Filme. Also das ist halt so, wenn Warner Brothers irgendwie erzählt, sie haben ja voll irgendwelche Sachen zu machen, dann lachen sich Blizzard, Activision, EA und wie sie alle heißen halt ins Fäustchen, weil die machen einfach wesentlich mehr Kohle und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und deswegen werden wir auch immer mehr Computerspiele bekommen, weil natürlich im Gaming mittlerweile das meiste Geld liegt. Einen Film zu machen, ist heute schon für einige Leute, die damit richtig Geld verdienen wollen, eigentlich dumm. Es gibt immer weniger Kinos, es gibt immer weniger Vertrieb. Netflix und wie sie alle heißen, sind eine Riesenkonkurrenz. Also wir haben dieses mit dem Medium, sie kommen und sie gehen. Es gibt auch keine CDs mehr, es wird bald keine DVDs mehr geben. Die Blu-rays wird es auch bald entscheiden. Also worauf ich hinaus will, ist, das Medium ist ganz, ganz entscheidend in der Diskussion auch um den Kanon. Ich habe Blatt von Tüftler als Theaterstück gesehen. Mit exakt dem Text aus dem Buch. Exakt. Und das war eins der besten Theaterstücke, die ich in meinem Leben gesehen habe. Warum? Weil die Geschichte als Theaterstück funktioniert. Das als Game wäre einfach nur dumm. Da müsste irgendwie Nigel die ganze Zeit so, du müsstest dem Baum die Blätter pflücken oder neue Blätter dran machen und neue malen. Und dann kriegst du, je schneller du bist, kriegst du mehr Points und irgendwie, und da gibt's eine Quest, Sidequest, wo du irgendwie neben alles reparieren musst. Und ja. Also, die Kanon-Diskussion hat sehr viel damit zu tun, dass wir mittlerweile viel, viel mehr Medien haben und diese Medien alle ganz verschiedene Ansätze mitbringen, wie mit dem Originalmaterial umgegangen wird. Und dann sind wir über Diskussionen, was auch mit Kanon zu tun hat. Das Original ist das Beste und das Schönste. Alles andere kann nur schlechter sein. Und das ist falsch. Sie sind oft schlechter. Sie sind oft sogar richtig beschissen. Es tut mir so leid, Daedalic und alle Leute, die daran gearbeitet haben. Lord of the Rings Gollum war ein Kackspiel und es war einfach furchtbar. Aber es gibt Dinge, die wirklich gut funktionieren, wie zum Beispiel dieses Theaterstück. Das ist ein Ding, wo ich mir denke, mein Gott, ein Mann auf der Bühne, erzählt den Text mit Assist, fertig. Du brauchst nicht mehr. Du kannst es noch abfilmen. Das haben sie ja einmal gemacht. So eine Art Kickstarter-Aktion, da durftest du das ein paar Tage lang sehen, für einen guten Zweck. Und dann ist es wieder weggegangen, weil die Familie, die natürlich die Rechte am Text hat und diesen Text nicht im Internet haben will.
Und dann bist du, ne? So schön, dass du mir immer wieder die Überleitung zu meinem nächsten Thema bietest. nämlich die Familie hat die Rechte. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, es würde jetzt tatsächlich irgendwann von offizieller Stelle sowas gesagt, so das ist jetzt Kanon und das bleibt so und es darf auch nichts anderes sein. Wer hätte denn, weil wie gesagt, es gibt ja viele, die vielleicht gar nicht so intensiv im Game sind, wie wir das sind, wer hätte denn überhaupt das Recht, so etwas zu sagen und festzulegen?
Ich sag gar nicht, wo welche Rechte jetzt final am Ende gelandet sind.
Also die Rechte an den Texten.
Also die von Warner kenne ich, aber.
Ja. Also die Rechte an Texten haben natürlich die Familie, ansonsten, beziehungsweise der Tolkien Estate. Insofern ist halt die Frage, was bedeutet jetzt das Festlegen, dass so ist es und nichts anderes? Es können die meisten Leute können ja nur sozusagen anderen Leuten verbieten, das zu verwenden, was sie gemacht haben. Also da die Filmproduzenten können anderen Leuten verbieten, jetzt ihre Filme oder ihre Bilder oder so aussehen zu lassen, wie es im Film war. was jetzt nicht sehr viel hilft, aber sie können es zumindest machen. Sie können aber halt jetzt nicht hingehen und sagen, hier, das sind jetzt die endgültigen und immer gültigen Filme, und wer Aragorn irgendwie anders darstellt, der widerspricht dem Kanon, wobei sie dann ja selber Tolkien wiederum widersprechen, weil Aragorn hat ja keinen Bart, wie wir inzwischen wissen, und insofern ist es mit dem Film schon alles völlig falsch. Im Prinzip ist es ja so, dass im gewissen Sinne der Tolkien Estate schon immer mal wieder dagegen vorgegangen ist, dass Leute irgendwie angefangen haben, das vierte Zeitalter zu schreiben oder sowas. Und das ist ja im gewissen Sinne dann auch, legen sie am fest, ja, hier, also das, was Tolkien geschrieben hat, das gilt, aber alles andere ist jetzt, man darf nichts anderes machen. In diesem Sinne.
Ja, das ist ja in dem Fall eine relativ solide juristische Frage. Also es geht ja in dem Fall um das Copyright, also um das Urheberrecht. Und wenn man der oder diejenige ist, die etwas erfunden hat, egal welcher Form, nur kreativ, handwerklerisch oder sonst wo, dann sollte das dein Recht sein. Man kann dann noch, wenn man ein bisschen weitergeht und gerade auch in die amerikanischen Rechtswelten eindringen möchte, sich ein Trademark geben. Das ist dann in der Regel auch so etwas wie zum Beispiel das Monogramm Tolkiens. Also alle Leute, die das Monogramm verwenden, stehen mit einem Bein immer in einem Rechtsstreit. Das ist immer an dieser Stelle deutlich zu erwähnen. Die Unterschrift Tolkiens ist als Bildmarke, als Trademark von der Familie gesichert worden. Und noch so 3-4 andere lustige kleine Dinge. Aber das sind ja juristische Dinge, und wir hatten ja gerade dieses Jahr diese lustige Geschichte, dass ein, ich vermute mal, emotional, mental nicht ganz fitter Mensch mehr Amazon Prime Video verklagt hat, weil er, bevor sie die Serie angefangen haben zu drehen, ihnen sein Buch geschrieben hat, was so eine verquere zweite Zeitalter irgendwie Geschichte war. Sie haben nicht darauf reagiert, und er hat dieses Jahr behauptet, die gesamte Serie Rings of Power basiert auf seinem Buch. Trick an der Sache ist, wir werden nie herausfinden, ob das stimmt. Und das ist nicht gut für die Serie. Aber es ist natürlich, wenn jemand, der überhaupt kein Geld hat und keine Macht hat und nicht irgendwie eine Milliarde Dollar in eine Serie pumpt, hat halt im amerikanischen Rechtssystem relativ schlechte Karten. Und deswegen, also das, da muss man natürlich seine Rechte verteidigen, ist ja logisch. Also das würde jeder machen, der irgendetwas besitzt, das ungefähr so etwas sagen würde, dass mein Haus, dass der Schlüssel, den ich besitze, ich habe das gekauft, und nein, du darfst da nicht übernachten, außer wir sind verwandt, Verheiratete oder keine Ahnung, haben eine andere Beziehung, wo das irgendwie erlaubt ist. Weil alles sonst ist halt Einbruch in mein Gebäude, das mein Besitz ist. Aber das hat mit der, finde ich, mit der Tech-Situation nicht so viel zu tun, wenn jemand seine Rechte wahrnimmt. Das hat auch mit dem Kanon in dem Sinne nicht so viel zu tun, sondern eher mit der Außenwirkung, die natürlich auch wieder in die Kanon-Diskussion mit eingreift. Weil der Tolkien Estate, der wirkt manchmal so wie dieser böse, die verklagen irgendwie. Und ich wette mit euch darauf, und ihr könnt versuchen, mich da in der Datenmenge zu widerlegen, aber 99% der Fälle, in der irgendjemand über die Familie meckert, ist immer Middle-Earth Enterprises und jetzt die Embracer Group. Weil wenn jemand verklagt, dann sind es die Filmmenschen, die haben die Rechte für das dritte Zeitalter, alle Namen, Orte, alles, was da passiert. Dritte Zeitalter, Hobbit, Herr der Ringe. Und nicht die Bücher. Sie dürfen mit den Texten nicht hantieren. Sie dürfen Filme machen, Adaptionen, die ganzen Sachen. Da haben sie die Rechte dran. Aber die Rechte am Buch, Text, der Herr der Ringe und Hobbit, liegen noch beim Verlag und bei der Familie. Das führt offensichtlich immer zu Verwirrung. Aber die Familie ist eigentlich fast nie derjenige, der klagt. Sondern es ist fast immer, sind die bösen Filmmenschen. Und damit Warner Brothers. Und die kann ich nicht leiden.
Ja gut, wobei, also bei Middle-Earth Enterprises, die haben ja für diese ganzen Namen und sowas, haben sie ja ein Trademark. Und da sind sie ja sozusagen verpflichtet zu klagen, weil Trademark verliert man in dem Moment, wo man eben nicht es aktiv schützt.
Ja, auch das wieder juristisch bedingt, klar.
Zum Irrsinn.
Ja. Es wurde schon ein paar Mal jetzt in den letzten paar Minuten erwähnt und auch im Chat wurde da das gerade angesprochen, das vierte Zeitalter. Und zwar würde ich, weil es in dieser Runde heute gut passt und auch zum Thema gut passt, tatsächlich mal ein bisschen reinteasern in die nächste Show, weil wir auch schon fast am Ende sind. Und in der nächsten Show werde ich mich nämlich mit den ExpertInnen darüber unterhalten oder versuchen zu unterhalten, ob man das vierte Zeitalter tatsächlich weiterschreiben sollte. Weil das wäre ja auch ein kritischer Punkt für Personen, die sich am sogenannten Kanon jetzt festbeißen und auch für Tolkien Estate. Also es ist ja auch ein sehr diskutables Thema. Was ist eure Meinung dazu? Bitte nur ganz kurz, weil ich möchte die Sendung jetzt nicht auf heute vorverlegen, aber einmal kurz. Was sind eure Ideen dazu? Sollte es im vierten Zeitalter weitergehen?
Ihn hat's versucht und hat gesagt, ja, nein. Das ist
schon interessant. Ich fände es schon interessant zu sehen, was denn im Westen von Mittelerde ist. Im Osten, Entschuldigung, den Westen kennen wir, so rum. Den Westen kennen wir, aber den Osten nicht. Von daher würde da irgendwie jemand was zu schreiben, könnte ich zumindest sagen, ja, warum nicht? Aber alles andere ist aus meiner Sicht halt so ein bisschen in den Anhängen beschrieben.
Also in Anbetracht der Tatsache, dass wir einer der preisgekrönten und mittlerweile auch Hugo Award bepreisten Webseiten haben mit Archive of Our Own, also AO3, und wir haben sowas wie die Silmarillion Writers Guild, ich würde fast meine linke Hand darauf verwetten, dass wir schon gefühlt jetzt 50.000, 100.000 Geschichten haben, die im vierten Zeitalter spielen. Also Fanfiction ist da schon viel weiter und man sieht natürlich auch, daran, dass weder Estate noch Middle-Earth Enterprises da irgendwie groß diskutieren. Solange das nicht kommerziell ist und solange jemand einfach Lust hat, eine Geschichte zu schreiben, die im vierten Zeitalter spielt, dann ist das völlig solide und vollkommen in Ordnung. Man muss nur damit rechnen, dass immer, wenn man anfängt, T-Shirts mit den Geschichten zu verkaufen oder Tassen oder das Buch verkaufen will, dass dann der Hammer des juristischen einer Bareback Gorilla irgendwie, Whiteback Gorilla irgendwie einem dann schon irgendwie an den Arsch kommt, weil dann müssen halt die Leute, wie Christian gesagt hat, müssen ihre Trademarks und auch das Copyright verteidigen und das werden sie auch mit allen Mitteln tun. Ich weiß, dass gerade die Human Writers Guild, da sind super viele Sachen, die auch unheimlich spannend sind und macht Fanfiction. Es ist offensichtlich auch ein Fakt. Seit 20 Jahren ist Fanfiction ist explodiert. Das hat natürlich das Internet und die digitale Technologie einfach möglich gemacht. Dieses gemeinsame Schreiben auch online. Ich meine, wir haben gerade NaNoWriMo gehabt, ne? Also schreib mal einen Roman im November. Also es ist ja der gesamte November dafür gedacht. Denn Writer Month. Und das ist mittlerweile einfach ein kultureller Ausdruck, eine komplette Bewegung geworden. Die stört aber auch wirklich niemanden, der Rechteinhaber oder sonst irgendjemanden, außer irgendjemand behauptet, sein oder ihr Buch ist die einzig korrekte Darstellung des vierten Zeitalters. Dann würde ich sagen, du keine Ahnung oder du Verklagte. Aber das ist dann ein dein Problem und nicht ein mein Problem. Viertes Zeitalter, Return to Moria. Wie realistisch
einwerfen.
Ist das?
Ich möchte noch kurz einwerfen bei den ganzen Negativspielen, die wir genannt haben, wobei es waren nicht so viele, aber eine Umsetzung, die als Spiel funktioniert hat, ist Schlacht um Mittelerde. Und das bis heute. Also das hat einfach das Ganze gut umgesetzt und wird immer noch geliebt. Deswegen da auch nochmal, und wie gesagt, Buchumsetzung ist aus meiner Sicht das Beste im Herr der Ringe Online. So, damit haben wir zumindest auch ein paar Positivbeispiele.
Man muss auch nicht wirklich viel machen. Das ist relativ einfach. Du kommst als Hobbit ins Auenland und mindestens die Hälfte der Quests sind, irgendwas zu essen besorgen, was zu trinken zu besorgen und zusammen zu feiern. Also da ist man schon bei Tolkien einfach unglaublich nah dran. Das ist
und
gar
Post
nicht so
zu stellen.
Schwer. Und die Post zu stellen. Also die vielleicht trifft man auch mal einen Sheriff, weil irgendwie musst du aufpassen, dass er dich nicht bemerkt. Also die Elemente aus Tolkiens Geschichten herauszuziehen und etwas zu machen, das haben unheimlich viele Leute bewiesen, dass das funktioniert. Als Hörspiel, das BBC-Hörspiel war fantastisch, auch das Deutsche ist richtig gut. Wir haben Theaterstücke, die super funktionieren. Wir haben ein paar Comics, die ganz gut funktionieren. Also es ist machbar. Es ist halt nur offensichtlich schwierig, wenn die Leute nicht so wirklich verstehen, was so ein paar der Grundprämissen bei Tolkien sind.
Ja.
Zum vierten Zeitalter und gerade auch zum Osten, da bin ich immer ein bisschen der Meinung, warum schreibt man dann Mittelerde? Weil das ist dann, man schreibt dann halt irgendeine Fantasy-Geschichte, aber wenn die, je weiter die im Osten ist und je weiter die im vierten Zeitalter hat, desto weniger hat die dann mit den Anknüpfungspunkte für mit dem, was man von Mittelerde kennt. Und ist dann halt die Frage, muss das dann Mittelerde sein? Oder kann das meine eigene Fantasy-Welt sein?
Finde ich einen guten Punkt. Auch danke dafür nochmal. Also ist eine gute Frage. Also inwieweit wäre das dann noch Mittelerde? Aber ich glaube, das sind dann Themen, die ich gerne in der nächsten Show besprechen würde. Wie gesagt, ich möchte es nicht auf heute vorziehen. Ich würde jetzt ganz gerne auch langsam zum Schluss kommen. Und zwar würde ich da das auch gerne etablieren, dass jeder Gast einen Satz als Schlusswort sagen darf. Wer möchte da anfangen?
Da muss ich erst mal überlegen. Warte.
Jetzt spontan, also jetzt eine Tradition eröffnen, die auch noch Ansprüche an die teilnehmenden Gäste stellt, zu einem komplexen Thema. Das war übrigens mein Satz.
Lest alles von Tolkien, dann könnt ihr selber euren Kanon bauen.
Sehr schön.
Die eigene Fantasie gewinnt immer gegen die Masse.
Wunderbar. Sehr schön. Marcel, war das wirklich dein Satz?
Mein Hashtag, den ich immer wieder gerne sage, weil ich natürlich auch sehr oft englischsprachig unterwegs bin, ist Hashtag Read More Tolkien. Lest mehr. Lest Der Herr der Ringe und Hobbits sind so wunderschön aus Silmarillion, aber es gibt so viele andere schöne Geschichten, die er geschrieben hat. Die sind so toll und so süß. Lest den anderen Scheiß. Der ist richtig geil.
Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank auch für eure drei Schlussworte. Die zukünftigen Gäste haben es jetzt natürlich einfacher als ihr. Die können sich vorher schon mal Gedanken dazu machen. ja, und damit sind wir am Ende dieser Talkshow. Ich möchte mich noch einmal recht herzlich bei jedem von euch bedanken, dass ihr dabei gewesen seid und natürlich bei den Zuschauern. Wir haben grandios über 200 Zuschauer. Und an euch da draußen, die uns jetzt gerade zusehen, wenn euch diese Show gefallen hat, dann klickt gerne auf den Daumen. Und wenn euch noch mehr Tolkieneske Inhalte interessieren, dann abonniert gerne den Kanal der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Wir sind für heute damit raus. Euch allen eine Tolkieneske Vorweihnachtszeit. Bleibt neugierig und immer kritisch fragen.
Bien adieu.
Tschüss.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.